Herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast. Wir haben in der Vergangenheit bereits eine Folge aufgenommen, in der wir uns damit beschäftigt haben, wie die Abwicklung eines Verkehrsunfalls aus der Sicht des Opfers aussieht. Heute wollen wir uns damit beschäftigen, wie die Abwicklung aus der Sicht des Beschuldigten bzw. des Verursachers aussieht. Nicole, wir haben auch zu diesem Thema wieder einige Fragen gesammelt, die in der Praxis sehr häufig vorkommen.
Genau. Wann kommt zum Beispiel die Polizei beim Verkehrsunfall ins Spiel?
Ganz grundsätzlich kann man sagen, immer bei Personenschaden. Sollte jemand beim Verkehrsunfall verletzt sein, so ist es so, dass beispielsweise von der Feuerwehrleitstelle, von der Rettungsleitstelle auch automatisch die Polizei mitverständigt wird. Die Aufgabe der Polizei in einem derartigen Fall ist unter anderem die Führung oder die Einleitung eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens. Weil immer, wenn Personen verletzt sind, geht es ja um die Frage, hat sich jemand nach dem gerichtlichen Strafrecht strafbar gemacht? Ist sozusagen eine andere Person beim Verkehrsunfall verletzt, wie beispielsweise der Unfallgegner, dann wird man automatisch als Beschuldigter in diesem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren geführt. Davon soll man sich jetzt aber nicht abschrecken lassen. Die Frage wird relativ häufig an mich nämlich herangetragen, warum jetzt jemand als Beschuldigter geführt wird oder warum man selbst als Beschuldigter geführt wird. Da geht es einfach darum, dass der andere verletzt worden ist und in dem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren geklärt werden soll, ob quasi mich selbst dann ein Verschulden, also eine Schuld daran trifft, dass der andere verletzt ist oder nicht. Das ist jetzt noch keine Wertung im Vorfeld. Da geht es letztendlich nur darum, welche Rechte mir zukommen im Rahmen einer polizeilichen Vernehmung.
Soll man am Unfallort Aussagen zum Verschulden machen, also die zum Beispiel eingestehen?
Ich kann nur sehr davon abraten. Ganz kurz nach einem Verkehrsunfall ist der Schreck bei allen Beteiligten sehr groß. Es macht daher wenig Sinn, wenn man bereits wenige Minuten danach Aussagen darüber macht, wer denn schuld ist am Verkehrsunfall, auch wenn es darum geht, die eigene Schuld einzugestehen. Man wird von der Polizei ohnehin im Nachhinein dann zur förmlichen Vernehmung geladen. Es ist jetzt nicht unbedingt notwendig oder sinnvoll, das gleich im ersten Moment zu sagen und einzugestehen und sagen, man ist schuld. Das ist möglicherweise in der Situation noch überhaupt nicht klar. Ich kann nur da sagen, aus Erfahrung, man kann oder die meisten können wenige Minuten nach einem derartigen schrecklichen Ereignis keine klaren Gedanken fassen, um das überhaupt beurteilen zu können. Und darum würde ich sehr davon abraten.
Kann man einen Alkotest verweigern?
Ja, grundsätzlich schon. Das heißt, man kann nicht dazu gezwungen werden, einen Alkotest zu machen. Man kann den auch verweigern. Man muss sich allerdings der Konsequenzen bewusst sein. Das Verwaltungsrecht oder in diesem Fall anzuwendende Verwaltungsrecht sagt dann, wenn jemand den Alkotest verweigert, dann kommen quasi die maximal möglichen Konsequenzen zur Anwendung. Das heißt, dann wird man eigentlich vom Gesetz so behandelt, als wäre man mit einer maximalen Dosis unter Anführungszeichen alkoholisiert. Das heißt, es macht eigentlich keinen Sinn, einen Alkotest zu verweigern. Man kann damit letztendlich nicht die eigene Alkoholisierung, sollte es die denn geben, verschweigen. Vielleicht an dieser Stelle aber ganz kurz meine persönliche Meinung zu diesem Thema. Alkohol hat ohnehin im Straßenverkehr nichts verloren, da es leider Gottes immer wieder Auslöser oder da der Alkohol immer wieder der Auslöser für schwere Unfälle ist.
Soll man zur Vernehmung bei der Polizei einen Rechtsanwalt mitnehmen?
Das macht durchaus Sinn. Es macht auf jeden Fall auch Sinn, sich vor dieser polizeilichen Vernehmung als Beschuldigter mit einem Rechtsanwalt abzusprechen und die Angelegenheit einmal zu besprechen. Das Recht steht auch jedermann zu. Das heißt, jeder Beschuldigte hat das Recht, vor der Vernehmung einen Rechtsanwalt zu kontaktieren und hat auch das Recht, einen Rechtsanwalt zur Vernehmung mitzunehmen. Und ich glaube schon, dass das sehr wichtig ist, vorab einmal abzusprechen, um was geht es überhaupt, was wird einem überhaupt vorgeworfen. In diesem Zusammenhang darf ich beispielsweise auch darauf hinweisen, dass der Rechtsanwalt im Rahmen der Vertretung dann auch das Recht auf Akteneinsicht geltend machen kann oder vornehmen kann. Das heißt, vor der Vernehmung als Beschuldigter habe ich grundsätzlich auch das Recht, einmal in den Akt reinzuschauen, was wird mir überhaupt vorgeworfen, welche Vernehmungsprotokolle sind da beispielsweise schon vorhanden und so weiter.
Wenn die Polizei auf eine sofortige Vernehmung besteht, wie erreiche ich dann einen Rechtsanwalt am Wochenende oder zum Beispiel in der Nacht?
Es gibt hier eine Einrichtung, das ist der Verteidiger-Notruf. Ich habe die Telefonnummer herausgesucht, die ist 0800 376 386. Man findet die Telefonnummer aber auch im Internet, das heißt mit einer Google-Suche nach dem Begriff Verteidiger-Notruf beispielsweise ganz leicht. Oder sie sollte letztendlich auch auf jeder Polizeidienststelle aufliegen. Im Normalfall ist es dann so, dass diejenige Polizeidienststelle dann Kontakt mit dem Verteidiger-Notruf aufnimmt und dass dann möglicherweise auch in der Nacht und am Wochenende ein Rechtsanwalt kommt, um bei der Vernehmung als Beschuldigter dabei zu sein.
Und welche rechtlichen Konsequenzen können sich aus einem Verkehrsunfall ergeben?
Man muss hier klar trennen zwischen den strafrechtlichen Konsequenzen, wie beispielsweise der strafrechtliche Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung, den verwaltungsstrafrechtlichen Konsequenzen, beispielsweise eine Geldstrafe, die dann von der möglicherweise Bezirksverwaltungsbehörde verhängt wird, kann aber durchaus hingehen auch bis zu einem Führerscheinentzug, das heißt, wenn einem größere Alkoholisierung vorgeworfen wird oder die Einnahme von Drogen beispielsweise, dann kann es zum Führerscheinentzug kommen. Das sind als verwaltungsrechtliche bzw. verwaltungsstrafrechtliche Konsequenzen und natürlich die zivilrechtlichen Konsequenzen, dass man letztendlich dann dazu verpflichtet ist, jemand anderem gegenüber den Schaden auszugleichen, das heißt, auf gut Deutsch runtergebrochen, sozusagen einen Ausgleich in Geld zu leisten.
Gegen welche Konsequenzen schützt einen die eigene Haftpflichtversicherung?
Die Haftpflichtversicherung kann nur gegen die zivilrechtlichen Konsequenzen schützen. Das heißt, die Haftpflichtversicherung deckt den Schadenersatzanspruch ab, den ein anderer gegen mich geltend macht. Das heißt, wenn durch den Verkehrsunfall, den ich möglicherweise verursacht habe, dass der Pkw eines anderen der Pkw beschädigt ist, dann ist dieser Schaden üblicherweise von der Haftpflichtversicherung, von der eigenen Haftpflichtversicherung gedeckt, beziehungsweise wenn eine andere Person verletzt wird, dann fällt das in das Thema der Haftpflichtversicherung. Ich sage üblicherweise dazu, es gibt durchaus auch Fälle, wo die Haftpflichtversicherung nicht deckt. Ich habe vorher schon das Thema der Alkoholisierung erwähnt. Das heißt, wenn wirklich eine schwere Alkoholisierung vorliegt oder eine grobe Beeinträchtigung durch Suchtmittel, dann kann es durchaus auch sein, dass die Haftpflichtversicherung zwar den Schaden dem anderen gegenüber reguliert, jedoch von mir dann einen Ausgleich, sogenannten Regress verlangt und das Geld sich von mir wiederholen möchte. Das heißt, bitte Vorsicht, nicht in jedem Fall zahlt die Haftpflichtversicherung auch dem Schaden einem anderen gegenüber.
Wenn ich ohnehin schuld bin, was kann ein Rechtsanwalt dann eigentlich für mich tun?
Er kann darauf Acht geben, einerseits, dass das Verfahren ordentlich abgewickelt wird, dass alle Beweise aufgenommen werden, das heißt, dass auch die Beweise aufgenommen werden, die zu meiner Entlastung dienen. Er kann aber vor allem auch darauf hinwirken, dass eine möglichst milde Strafe am Schluss herauskommt. Egal, ob es jetzt eine gerichtliche Strafe, das heißt nach dem gerichtlichen Strafrecht ist, beziehungsweise ob es um verwaltungsrechtliche Konsequenzen geht, dabei kann ein Rechtsanwalt unterstützen.
Mit welchen strafrechtlichen Konsequenzen habe ich zu rechnen?
Wenn wir uns jetzt auf das gerichtliche Strafrecht konzentrieren, so können die Konsequenzen einerseits von der Einstellung bis hin natürlich zu einer Verurteilung reichen, möglicherweise wegen fahrlässiger Körperverletzung, möglicherweise aber auch wegen fahrlässiger Tötung, beziehungsweise auch wegen anderer strafrechtlich relevanter Delikte. Aber man muss dazu sagen, eine fahrlässige Körperverletzung, wenn der Unfall nicht grob fahrlässig verursacht worden ist und die Folgen sozusagen eine Berufsunfähigkeit von unter 14 Tagen nach sich ziehen, beziehungsweise eine Gesundheitsschädigung von unter 14 Tagen nach sich ziehen, dann entfällt üblicherweise die Strafbarkeit. Das heißt, unter Anführungszeichen, wenn die Verletzungsfolgen auf der anderen Seite gering sind, dann muss man sich jetzt nicht unbedingt gleich vor einer Verurteilung nach dem gerichtlichen Strafrecht fürchten. Aber auch hier kann ich nur darauf verweisen, bitte eine Beratung im Einzelfall von einem Rechtsanwalt in Anspruch zu nehmen. Es kann auch durchaus sein, dass die Konsequenz der Diversion in Betracht kommt. Diversion ist quasi eine außergerichtliche Lösung der Angelegenheit, die seitens der Staatsanwaltschaft angeboten werden kann, die letztendlich beispielsweise die Zahlung eines Geldbetrages oder die Setzung einer Probezeit nach sich zieht. Der Vorteil der Diversion in diesem Fall, mit der wir uns sicher noch in einer eigenen Folge näher beschäftigen werden, ist aber jene, dass es nicht zu einer Verurteilung kommt. Ja, Dankeschön für die Zusammenstellung der Fragen. Ich glaube, wir haben hier einiges beantworten können, was einem Beschuldigten nach einem Verkehrsunfall betrifft. Wir hoffen natürlich, Sie kommen nie in diese Situation. Sollte es dennoch sein, können Sie gerne mit uns telefonisch Kontakt aufnehmen oder unter der bekannten E-Mail-Adresse office@anwaltskanzlei-sedlacek.at. In diesem Sinne wünschen wir eine sichere Fahrt. Bis zum nächsten Mal.